Was bedeutet jüdisch sein für dich?
Für mich persönlich ist es eine ethnische Zugehörigkeit und eine mentalitätsmäßige Zugehörigkeit, könnte man sagen, und eine solidarische Zugehörigkeit, würde ich sagen. Weil ich bin nicht wahnsinnig religiös. Ich freue mich an den Traditionen, mache sie aber, wenn ich Zeit habe. Also ich bin noch nicht mal das, was man einen Yom Kippur-Juden nennt. Also nicht mal, dass ich regelmäßig zu Yom Kippur in die Synagoge gehe. Wenn es geht, dann mache ich es und dann freue ich mich daran. Aber es ist eben, mir sind die Traditionen nahe. Ich bin mega säkular aufgewachsen.
Du bist in München geboren, in Wien sozialisiert und hast sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft. Was in Gottes Namen hat dich nach Deutschland gezogen und vielleicht zuallererst im Sinne der Barrierefreiheit, was bedeutet Diaspora ganz konkret eigentlich für dich?
Diaspora ist ja der klassische Ausdruck für Juden, die nicht in Israel leben. Also die vertrieben wurden, aber schon hunderte Jahre vor Christus und dann mit den Kreuzfahrern wurden die meisten vertrieben. Und also alles, was nicht Israel ist, ist Diaspora. Ich bin nach Deutschland gegangen, weil, also in erster Linie, das hatte nicht viel mit dem Jüdischsein zu tun. Das hatte einfach damit zu tun, dass in Österreich ein furchtbarer Nepotismus und eine inzestuöse Kulturklick am Machen ist. Und es hat mich einfach genervt. Und ich wollte auf zu anderen Ufern und wollte was Neues machen. Und in Österreich hält man einen gerne in den gewohnten Bildern fest. In Österreich sagen die Leute, ach, das was Neues, da warten wir lieber ab. Und in Deutschland sagen die Leute, ach, das was Neues, da gehen wir mal hin und gucken uns das an. Und das ist ein anderes Klima. Und inzwischen bin ich nicht nur Amerikanerin, sondern auch Deutsche und seit einem halben Jahr auch Österreicherin, weil es eine Neuauflage gegeben hat in Österreich. Es ist ja ursprünglich so, dass wenn man Amerikaner ist, darf man sich nicht um eine andere Staatsbürgerschaft bemühen. Und deswegen sind halt sehr viele Emigranten aus Österreich nicht wieder zur österreichischen Staatsbürgerschaft zurückgekehrt, weil sie dann die amerikanische hätten aufgeben müssen. Und dann haben die Österreicher das Gesetz so geändert, dass man sich eben nicht bemüht, sondern dass man die Staatsbürgerschaft verliehen bekommt, wenn man Verwandte hatte, die aus Österreich vertrieben wurden. Und mein Vater ist ja gebürtiger Wiener. Und dann habe ich gefunden, ja, dann mache ich das doch mal. Und das seit einem halben Jahr bin ich eben auch Österreicherin. Also ich bin alles, was ich bin, auch jetzt im Pass. Außer ich habe noch keinen israelischen Pass, leider.
Wie bewertest du die gesellschaftlichen Entwicklungen bezogen auf Antisemitismus in den letzten Jahren?
Zuerst habe ich gedacht, vielleicht ist der Antisemitismus gar nicht am Steigen, sondern man merkt es nur mehr, weil durch die sozialen Medien die Leute sich jetzt mehr trauen, etwas zu sagen, was sie in der Öffentlichkeit nicht sagen würden. Inzwischen bin ich ziemlich überzeugt davon, dass der Antisemitismus heftig ansteigt, wirklich bedrohlich, und zwar nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern auch in England, in Frankreich, in Italien auch ein bisschen. Also vor allem England und Frankreich, weiß ich, wird immer heftiger, Deutschland wird immer heftiger. Mit der Pandemie wurde es natürlich noch schlimmer, weil die Leute halt Erklärungsmuster suchen und da greifen sie gerne auf die Juden zurück, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Also im Moment die Situation ist, glaube ich, wirklich bedrohlich geworden.
Du bist ja, wenn man das so sagen kann, eine äußerst vielseitig talentierte Künstlerin und hast neben deiner Musik und Schauspielerei dich nun auch dem Schreiben gewidmet. Gerade ist dein zweites Buch Jude sein, Ansichten über das Leben in der Diaspora im Leipziger Hendrich und Hendrich Verlag erschienen. Was kannst du uns denn über die Entstehungsgeschichte erzählen und wie kam es zu der Veröffentlichung?
Ja, also es fing schon vor einigen Jahren an. Ich habe vor einigen Jahren schon hin und wieder mal so kleine Artikel geschrieben für österreichische jüdische Zeitschriften, für die deutsche Jungle World, immer wieder so zu was Aktuellem. Und dann begann ich Kontakt zu haben zu dieser österreichischen Middle East North Africa Media Watch Seite MENA Watch. Die haben gemeint, ich soll doch mal was schreiben, und dann habe ich was geschrieben und dann haben die gesagt, ja, aber möchtest du es nicht lieber als Podcast machen? Und dann habe ich angefangen, dort regelmäßig einen Podcast zu veröffentlichen. Und das lief ein Jahr ungefähr und ich habe keine Ahnung gehabt, wie viele Leute das gehört haben. Und ich habe gedacht, naja, das ist sicher ein Minderheitenprogramm. Und dann hat mich Thomas Schneider vom Hendrich Verlag angerufen und gesagt, sie hören diesen Podcast regelmäßig im Verlag mit großer Freude und ob ich nicht ein Buch daraus machen möchte. Und das war für mich, also ich habe nicht mal gebeten darum, sondern die kamen zu mir, was mir also wirklich ein Adelsprädikat gegeben hat, hat mich mega gefreut. Und dann habe ich halt diese Podcasts und andere Artikel. Man schreibt anders fürs Hören, als man schreibt fürs Lesen. Man muss anders schreiben fürs Hören. Dazu kommt noch, dass ich die Podcasts ja auch selber lese und daher genau weiß, wie ich was betone, damit es rüberkommt. Und beim Schreiben weiß man das natürlich nicht so. Und das heißt, man muss die alle umarbeiten. Und ich habe die alle umgearbeitet auf ein Buch. Ein Jahr später habe ich es jetzt in Händen. Natürlich ist es auch ein Ventil für mich gewesen, weil eben der Antisemitismus so bedrohlich ansteigt und so auf so eine dumme Art und Weise ansteigt. Also es gibt so wahnsinnig viele Leute, die Antisemitisches von sich geben, einfach weil sie keine Ahnung haben, weil sie nachplappern, was sie überall immer wieder gehört haben. Weil, ich glaube, der Mark Twain hat gesagt, eine Lüge ist schon 100-mal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Das stimmt leider und in den Medien wird unglaublich viel Blödsinn perpetuiert, der immer wieder kommt und Verdrehungen, die man als normaler, wenn man sich nicht damit beschäftigt, liest man das und merkt gar nicht, wie das einsickert ins Hirn. Und wie verdreht dann die Wahrnehmung wird. Und das ist mir zunehmend übel aufgestoßen, bis es dann irgendwann einmal wie beim Druckkochtopf dann übergekocht ist.
Antisemitismus gibt es ja in verschiedenen Formen und er kommt aus allen Richtungen. Natürlich von der Rechten, von der Mitte und natürlich auch von vielen Linken in unserer Gesellschaft. Welche Form findest du denn am scheinheiligsten?
Also ich glaube nicht, dass Antisemitismus ein parteipolitisches Mascherl umhat. Scheinheilig ist er dann, wenn er verbrämt wird. Und das geschieht öfter. Also es gibt Leute, die wissen für sich, dass sie eigentlich einen Widerwillen gegen Juden empfinden und verbrämen das dann in irgendwelchen anderen Äußerungen, zum Beispiel gegen Israel. Aber ich glaube, dass sehr viele von rechts, von links, von der Mitte, von überall tatsächlich das glauben, was sie sagen. Und ich glaube, dass sehr viel von dem Antisemitismus tatsächlich aus Unbildung entsteht. Und sehr viel ist tradiert seit Jahrhunderten immer wieder. Es gibt einen tief implementierten Widerwillen in der Gesellschaft gegen Juden. Immer schon. Tacitus hat schon behauptet, die Juden wollten die Welt beherrschen. Also es ist schon seit Ewigkeiten, dann hat das die christliche Kirche nochmal verstärkt und auch im Islam ist es dann nochmal verstärkt worden. Und dann haben die Nazis den islamischen Antisemitismus zu einem völkischen Antisemitismus umgebaut, mit sehr viel Geld, mit Radioprogrammen, die sie lanciert haben und Büchern, die sie verschenkt haben und so. Also das ist so tief drin im Menschen, dass ich glaube, dass die Scheinheiligkeit ist gar nicht mehr die Frage, weil es ein Reflex geworden ist. Und natürlich liegt dem eine Scheinheiligkeit zugrunde. Die Menschen fühlen sich gut, wenn sie wen anderen schlechter machen können. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr das Problem. Das Problem ist, dass es ein reflexhafter Antisemitismus ist, der in den Spitzen, es gibt ja immer diese berühmte glockenförmige Kurve, ne, die so klein anfängt und immer größer wird und dann wieder kleiner wird, bis es dann bei einem Diagramm ausschaut wie eine Glocke. Und so ist das eben beim Antisemitismus auch. Ich glaube, dass der Hauptteil in dieser Glocke ist Unbildung und weiter blubbern von irgendwelchen Sachen, Völkermord, den die Israelis begehen und sich aber nicht die Bevölkerungszahlen anschauen und die anderen Zahlen, die Gesundheitszahlen, die Arbeitszahlen, bla bla bla. Das ist Unbildung. Aber es gibt natürlich an den Rändern, und zwar parteipolitisch unabhängig, Leute, die einfach Juden nicht leiden können. Und man darf es heute so nicht mehr sagen, also sagt man, Israel ist böse.
Mit deiner unkonventionellen, humorvollen Art kritisierst du eine gewisse Doppelmoral in der deutschen Gegenwartsgesellschaft. Während die Neo-Leipziger Kabarettistin Lisa Eckhardt bei ihren Auftritten großspurig antisemitische Vorurteile aufgreift und das deutsche Publikum schallend lacht, bricht gleich danach eine gesellschaftliche Entrüstung darüber aus, wie antisemitisch Lisa Eckhardt ist und dass man sie doch bitte von den Kulturveranstaltungen auslädt. Gleichzeitig aber gibt es, wie du in deinem Buch schreibst, keinen Aufschrei und keine Debatte darüber, dass in Deutschland beispielsweise Millionen in die palästinensische Flüchtlingsorganisation UNRWA gepumpt wird, die Kinder nachweislich in ihren Schulen, wie du schreibst, zum Judenmord erziehen. Wie bewertest du denn diese bizarre Verzerrung in der deutschen Debattenkultur?
Naja, natürlich nimmt man immer das Einfachste. Das ist, also ich glaube, das ist ein bisschen so wie ein Körper, der zuerst mal den Zucker vom Alkohol verbrennt und das Essen bleibt dann sitzen, weil das ist anstrengender. Und so ähnlich ist das. Es ist viel einfacher, sich aufzuregen über irgendeine Kabarettistin, die irgendetwas sagt, als wirklich nachzuforschen, was die tief sitzenden strukturellen Mechanismen sind, die Antisemitismus betreiben. Und ich glaube, dass viel damit zusammenhängt. Es sind auch viele Lobbygruppen und Interessengruppen. Und es hat, also nach dem Zusammenbruch der DDR, hat es verschiedene Reaktionen von den älteren Menschen dort gegeben. Die einen haben sofort den Westen komplett umarmt und alles furchtbar scheiße gefunden, was in der DDR passiert ist. Und die anderen haben mit Entrüstung auf alles reagiert, was vom Westen auf sie zukam, als wäre es eine Zumutung. Und immer darauf bestanden, dass es ja eigentlich im Osten sehr viel besser gewesen wäre. Und das lag daran, dass wenn man einem so anderen Gedanken, den man jahrelang verfolgt hat, wenn man jahrelang einer Meinung war und dann merkt, das war eine falsche Meinung, dann muss man sich selber über Jahre in Frage stellen. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die nicht jeder leisten kann, glaube ich. Und ich glaube, dass viel daran liegt. Die haben seit 70 Jahren, hat die DDR und die UdSSR sehr stark daran gearbeitet, Israel zu delegitimieren und das arabische Narrativ zu fördern. Und es geht ja gerade in diesem Bezug, geht es ja mehr um Narrative als um das, was tatsächlich passiert. Das haben Leute so lange geglaubt, dass sie sich jetzt komplett in Frage stellen müssten, wenn sie zugeben, dass sie sich geirrt haben. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat. Und deswegen regt man sich gerne auf und sagt, mein Gott, die armen toten Juden und der arme Hitler, weil wir haben über Jahre gelernt, das war böse. Aber die anderen Sachen sind nicht so böse, weil die haben wir ja jetzt länger gemacht, ohne dass uns jemand gezeigt hat, wohin das führt. Ich glaube, dass daraus das Ungleichgewicht entsteht. Das ist einfach einfacher. Es ist viel schwieriger zu erkennen, wo man falsch lag, als in selbstbewusster Rechtschaffenheit zu sagen, na, das ist aber jetzt doch wirklich antisemitisch. Das ist, da spricht man sich selber ein bisschen frei.
Warum ist es in der heutigen Zeit wichtig, laut gegen Antisemitismus zu sein und wie hat man damit auch Erfolg?
Nicht. Ich glaube nicht. Angefangen hat das Ganze bei mir ja eigentlich, dass ich laut werde mit dem Einstieg in Facebook. Ich bin sehr aktiv auf Facebook und man muss ja eine gewisse Online-Präsenz haben als Darstellerin und als Hupfdohle. Und dann bin ich halt auf Facebook gegangen und Twitter ist mir ein bisschen zu zeitintensiv, aber Facebook geht ganz gut. Aber es war mir langweilig, einfach immer nur, ich spiele hier, ich spiele dort und ich esse das und ich esse jenes zu posten. Also habe ich mir ein Thema gesucht und das war Politik. Ich bin sehr politikinteressiert. Und daraus wurde dann immer mehr das Thema Antisemitismus und Antizionismus. Und das heißt, ich streite auf Facebook schon viele Jahre länger, als ich das mit dem Buch mache. Und in diesen ganzen Jahren, wo ich habe knapp 5000 Facebook-Freunde und bin wirklich sehr aktiv, drei Menschen haben mir in den ganzen Jahren gesagt, dass ich tatsächlich ihre Meinung verändern konnte und sie angefangen haben, sich die Sachen anders anzusehen. Drei in diesen ganzen Jahren. Also es gibt schon Leute, die offen sind für neue Gedanken und die offen sind, sich zu überlegen, vielleicht irre ich mich da und ach, das ist aber eine Information, die muss ich mal integrieren in mein Gebilde, in mein Denkgebilde, aber es ist die Minderheit. Nein, ich bin jemand, der sowieso immer die Klappe offen hat. Ich bin jemand, der sowieso als Typ polarisiert, egal bei was. Und ich bin von meiner Familie her, vor allem von meinem Vater, auf renitent sozialisiert. Das ist schon was anderes. Ich habe von klein auf immer, ich bin in den 60er Jahren in die Schule gegangen, ich war die einzige Schülerin mit ganz, ganz kurzen Haaren, weil damals waren halt lange auftupierte Mähnen in. Also ich war immer der Außenseiter und bin das daher und habe daher einen relativ breiten Rücken, kann man sagen. Ich habe das immer schon thematisiert und ich habe immer schon gestritten, aber ins Gesicht sagen einem die Leute ja selten was Schlechtes. Man merkt es dann, wenn man bei Beförderungen übergangen wird oder wenn man, das war auch mit ein Grund, warum ich dann aus Österreich weg bin, weil es x Situationen gab, wo objektiv minderbegabte Kolleginnen mir vorgezogen wurden bei irgendwelchen Jobs, wo ich dann irgendwann gedacht habe, nee, das kann einfach nicht daran liegen, dass die halt nett bussi-bussi mit dem ist. Das muss auch mit was anderem zu tun haben. Es ist mir schon auch mal passiert, dass jemand gesagt hat, bist du Jude? Und ich habe gesagt, ja, und dann hat er mich angespuckt. Aber das ist wirklich die absolute Seltenheit. Meistens merkt man es nicht. Meistens sagen die Leute, ah ja, oder man merkt das ja gar nicht oder so. Und langsam kühlen dann die Beziehungen ab.
Was wünschst du dir für Israel und die jüdische Diaspora?
Naja, dass man leben kann wie alle anderen Menschen auch, in Frieden und in Wohlstand und sein Ding machen kann. Und dass man für das, was man ist und was man tut, anerkannt wird und wahrgenommen wird. Und nicht ständig um irgendwelche Vorurteile rittern muss. Also nichts, eigentlich nichts Besonderes. Es ist natürlich schwierig. Ich glaube, es ist für alle Minderheiten und alle Außenseiter schwierig. Auch, ich denke, für, weiß ich nicht, Transmenschen oder Homosexuelle. Weil das sind ja wesentliche Teile von einem Selbst. Und man will so behandelt werden wie alle anderen, will aber auch, dass klar ist, dass man eben nicht ist wie alle anderen. Und das ist natürlich ein schwieriger Spagat. Das ist auch logisch, dass gerade die Leute, die vor Ambivalenzen Angst haben oder mit Ambivalenzen nicht umgehen können, dass die dann Probleme damit kriegen. Weil es ist schwierig zu sagen, behandle mich wie alle anderen, aber du musst schon wissen, dass ich nicht bin wie alle anderen. Das ist natürlich schwierig, aber das gibt's und es gibt's nicht nur bei Juden. Die Menschen neigen halt gerne mal dazu, am liebsten alles in Schächtelchen zu pressen. Das Judentum ist eines der Dinge, die am wenigsten in Schächtelchen zu pressen ist. Juden haben mehrere Volkszugehörigkeiten. Es gibt indische Juden, es gibt äthiopische Juden, es gibt deutsche Juden. Das sind verschiedene, sind Juden, das ist ein Volk und sie sind Deutsche und Inder und Äthiopier oder Franzosen oder whatever. Und das ist natürlich schwierig zu verstehen. Und diesen Spagat anzuerkennen, das wäre schon mal der erste Schritt, dass man sagt, okay, du bist anders als ich und ich nehme das wahr, oder bei Sinti und Roma genau das Gleiche. Ich nehme wahr, was du mir sagst, wie du empfindest, das bist du, aber trotzdem musst du die gleichen Rechte und die gleichen Chancen haben und die Menschen müssen dir genauso entgegentreten wie jedem anderen auch.